Gute Fahrt.
NDR Info. Themen des Tages.
Wer folgt auf Jens Spahn und wie groß wird der Umbau? Der plötzliche Rücktritt des Unionsfraktionschefs bringt auch das Kabinett von Friedrich Merz in Bewegung. Was sich da abzeichnet, besprechen wir mit der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Silvia Breher, die wir direkt nach der Präsidiumssitzung gesprochen haben. Außerdem, Spaniens Fußballer sind wieder die Könige der Welt. 1 Million Fans haben heute ihre Weltmeister in Madrid begrüßt. Und wir fragen, was macht den spanischen Fußball gerade so dominant? Und auf ihn warten große Herausforderungen. Andy Burnham folgt auf Keir Starmer und übernimmt das Amt des Premierministers in Großbritannien. Das sind die Themen des Tages heute an diesem 20. Juli. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Ja, es ist kein ruhiger Start in die Sommerpause. Der Rücktritt von Jens Spahn macht dem Parteichef Friedrich Merz und der Union da einen Strich durch die Rechnung. Aber nicht die Leihmutterschaft allein hat Spahn das Amt gekostet, sondern im Grunde ja der Umgang damit und dass die CDU-Spitze die Wucht der Reaktion offenbar unterschätzt hat. Jetzt muss ein Nachfolger gefunden werden. Allerdings könnte aus dem Wechsel an der Fraktionsspitze auch ein größerer personeller Umbau werden. Kompliziert für Merz, aber möglicherweise auch eine Chance zur Neuaufstellung. Dietrich Kalmeurer mit der Stellenausschreibung für den offenen Job.
Gesucht wird eine Persönlichkeit aus dem Kreis der Abgeordneten. Männlich, weiblich, divers. Eine Person, die morgens Schlagzeilen liest, mittags Mehrheiten organisiert und abends noch die Telefonnummern der Koalitionspartner im Kopf hat. Arbeitsort ist Berlin, zwischen eigenem Büro, CDU-CSU-Fraktionssaal und regelmäßig verschiedenen TV- und Radiostudios. Zu ihren Aufgaben gehört die Führung einer vielstimmigen Fraktion. Sie vermitteln zwischen Parteispitze, Landesgruppen und Fraktionsmitgliedern mit eigenen Ideen. Sie schmieden Kompromisse, möglichst geräuschlos, und sorgen dafür, dass die Fraktion geschlossen in Abstimmungen geht. Außerdem vertreten sie die Fraktion nach außen und halten engen Kontakt zu den Chefs anderer Fraktionen, insbesondere zum Koalitionspartner SPD. Ihr Profil? Sie verfügen über Erfahrung im politischen Maschinenraum, über Verhandlungsgeschick und Belastbarkeit bei Gegenwind, Seitenwind und innerparteilichen Wetterlagen. Sie können auch widersprüchliche Aussagen als gemeinsame Linie verkaufen. Auch in stürmischen Zeiten treten sie souverän auf. Geboten wird, Kontakt zu den Entscheidungsträgern der Republik, ein dynamisches Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten mit Einsätzen an Abenden und Wochenenden sowie ein Diensthandy im Dauerbetrieb. Zusätzlich zur Abgeordnetenentschädigung von knapp 12.000 Euro und einer steuerfreien Kostenpauschale von rund 5.400 Euro gibt es eine Funktionszulage, deren Höhe die Union allerdings nicht veröffentlicht. Über die Stellenvergabe entscheidet die Fraktion bei einer Sondersitzung per Fraktionswahl.
Tja, und wer passt auf diese Stellenausschreibung? Bis Ende des Monats will man sich jetzt Zeit lassen, um die neue Stelle oder vielleicht ja durch eine Rochade auch die neuen Stellen zu besetzen, die sich durch Spahns Rücktritt auftun. Und deswegen hat sich heute das CDU-Präsidium in Berlin getroffen, zumindest man ist virtuell zusammengekommen. Mit dabei auch Silvia Breher, stellvertretende CDU-Parteivorsitzende. Die niedersächsische Bundestagsabgeordnete ist ja außerdem auch parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium. Wir haben direkt nach der Präsidiumssitzung mit ihr gesprochen und ich wollte wissen, über welche konkreten Namen wurde da heute im Präsidium gesprochen?
Über gar keinen tatsächlich.
Gar keinen? Aber man braucht doch jetzt einen Plan. Hat man darüber gesprochen, wie groß und umfangreich der personelle Abbau werden wird?
Also zunächst mal ist es der Zeitplan, der ja heute Morgen dann auch verkündet wurde. Das heißt, nächste Woche Mittwoch kommt die Fraktion zu einer Sondersitzung zusammen um 14 Uhr, wo das, also die Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden auf der Tagesordnung steht. Und das Vorschlagsrecht dazu haben die beiden Parteivorsitzenden, das heißt Markus Söder und Friedrich Merz. Und die Aussage dazu lautete, dass der Personalvorschlag in den kommenden Tagen kommen wird. Die Diskussionen werden natürlich geführt, auch mit der Fraktion. Die haben ja auch eine eigene Meinung. Wir wählen am Ende als Fraktion. Und insofern ist es schon gut, wenn es dann auch ein einvernehmlicher Vorschlag wird.
Was muss denn ein neuer Fraktionsvorsitzender oder eine neue Fraktionsvorsitzende mitbringen?
Ich glaube, politische Erfahrung, Fingerspitzengefühl, Empathie für die Themen fände ich sehr sinnvoll und natürlich die Mehrheit der Fraktionen hinter sich haben, weil am Ende geht es darum, auch mal Kompromisse durchboxen zu können, durchhalten zu können und dafür brauchen wir einen guten Namen.
Kann ich Ihnen denn einen entlocken, einen Namen? Wer wäre denn aus Ihrer Sicht der oder die Richtige?
Ja, ich beteilige mich jetzt nicht an diesen Spekulationen. Es werden ja doch die verschiedensten Namen sozusagen entweder hier durch den Äther, durch die Gazetten getrieben. Und insofern, wir haben viele tolle Kolleginnen und Kollegen und ich bin mir sicher, dass es da einen guten Vorschlag geben wird.
Spannend finde ich, dass in den vergangenen Tagen ja die Unzufriedenheit in der Frauenunion auch groß war über Jens Spahn. Gerade von da war der Druck dann auch groß, eben weil man sich mit diesem Thema der Leihmutterschaft sehr intensiv politisch befasst hatte. Und man hört da auch, mehr Frauen würden der Regierung nicht schaden, denn dann würden manche Dinge möglicherweise gar nicht erst passieren. Wäre denn eine Frau an der Spitze der Fraktion oder im Kanzleramt oder als Generalsekretärin Ihrer Meinung nach wünschenswert?
Ja, ja und ja. Natürlich, wir haben definitiv zu wenig Frauen in der direkten Verantwortung, sowohl in der Führung der Fraktion als auch an der anderen Stelle. Das zeigt sich dann eben auch im Koalitionsausschuss, wo wir ja mit keiner Frau vertreten sind. Und insofern wäre das schon schön, aber am Ende kommt es auf den richtigen Namen an, auf den richtigen Menschen, der mit Empathie, mit Durchsetzungsfähigkeit, aber auch mit einer Sicht nach vorne die Themen vertreten kann, der glaubhaft ist. Und dann darf auch dieser Regionalproporz Nord, Süd, Ost, West, das alles bitte mal hinten anstellen. Wir brauchen den tollsten Menschen an der Stelle.
Dann kann ja jeder, der gerade zuhört, sich überlegen, ob Thorsten Frei, ob Nina Wagen, ob Carsten Linnemann da irgendwie die Boxen checken, die wichtig sind. Als Jens Spahn vergangene Woche seine Elternschaft öffentlich gemacht hat, berichteten Unionsabgeordnete von sehr vielen kritischen Rückmeldungen aus ihren Wahlkreisen, dass das Unverständnis groß war und dass man den Nachrichten da irgendwie kaum nachkam aus der Basis. Wie sah es denn bei Ihnen aus? Sie vertreten Kloppenburg-Vechta, kommen aus dem Oldenburger Münsterland. Wie sah es denn auf Ihrem Handy aus?
Ja, ähnlich. Also das war ein deutschlandweites Bild. Aber ich möchte an der Stelle noch mal eins betonen. Es geht an der Stelle nicht um die Leihmutterschaft und auch nicht um das persönliche Glück. Ich finde, an der Stelle ist auch die Diskussion gerade im Netz oft aus dem Ruder geraten und viel zu persönlich tief geraten. Das tut uns allen nicht gut, wenn Wut, Hass und Häme hier ein Übermaß annehmen. Die entscheidende Frage, auch bei uns in den Gruppen, in den vielen Nachrichten, die wir bekommen haben, ist eher die Frage der Glaubwürdigkeit. Wenn ich etwas politisch vertrete, dann gilt es für mich auch persönlich. Und das ist der Spagat, den man dann auch zu tragen hat. Und an der Stelle ging das nicht übereinander. Das Wort Glaubwürdigkeit ist ganz oft gefallen. Und Menschen, die Politik machen, nicht die Politik an sich, sondern die Menschen, die es ausmachen, denen muss ich vertrauen können. Ich muss glauben können, das, was du sagst, dass man das Beste versucht, dass man sich anstrengt und versucht, den besten Kompromiss zu finden. Und an dieser Stelle hat die Glaubwürdigkeit gelitten. Und das ist das, was am Ende auch dazu geführt hat, dass er zurückgezogen hat. Und ich möchte ganz deutlich das trennen von der grundsätzlichen Frage, worum es hier im Grunde eben nicht gehen sollte, nämlich um die Leihmutterschaft. Das ist etwas, das bewertet jeder für sich. Wir haben einen klaren rechtlichen Rahmen, wir haben dazu eine klare politische Position. Aber dazu einen Menschen herabzuwürdigen, das ist etwas, wow, das ist mir wirklich, das hat Ausmaße angenommen, das tut uns nicht gut.
Würden Sie denn sagen, man muss in der Sachfrage innerhalb der CDU noch einmal die Haltung zur Leihmutterschaft grundsätzlich überprüfen?
Ich glaube, darum ging es an der Stelle nicht, sondern wir haben eine klare Haltung, die haben wir auch gerade Anfang dieses Jahres auf dem Parteitag nochmal diskutiert. Und es wird auch immer wieder, gerade in der letzten Legislatur, mit den ganzen ethischen Fragen haben wir uns intensiv auseinandergesetzt. Und die Leihmutterschaft, einen Menschen dafür zu bezahlen, das ist eine Diskussion, die müssen wir auf anderer Ebene führen, aber nicht in diesem Zusammenhang. Hier ging es tatsächlich um einen anderen Punkt. Und gerade die ethischen Fragen rund um Leihmutterschaft, Eizellspende und so weiter, wo unser Recht an manchen Stellen vielleicht auch diskussionsfähig ist, das müssen wir uns aber separat anschauen. Und ich glaube, das kann man nicht mit einem Fingerstreich wegschnippen.
Was Jens Spahn in den vergangenen Wochen und Monaten gemacht hat, er hat hinter den Kulissen mitgewirkt, dass die Reformvorhaben mit auf die Strecke gegangen sind. Jetzt ist die Frage, wenn es da den ein oder anderen Umbau gibt, personellerweise, wie groß ist die Gefahr, dass der Wechsel mit der Fraktionsspitze diese Reformagenda ausbremst?
Also an der Stelle gebührt Jens Spahn auch tatsächlich einen riesen Respekt und Dank, der einfach eine super Arbeit gemacht hat, als Kollege ein hochtalentierter Politiker ist, über viele Jahre und gerade die Erfolge der letzten Wochen maßgeblich mitgeprägt hat. Und ja, wir brauchen einen Kollegen, der das auch kann, eine Kollegin, die das auch kann und die werden wir auch an der Stelle finden. Wir haben verschiedene, die eingebunden sind, auch jetzt in die laufenden Prozesse eingebunden waren und insofern mache ich mir darüber jetzt keine Sorgen, das werden wir schaffen. Und trotzdem, inhaltlich, politisch, wird Jens Spahn dann auch eine Lücke hinterlassen.
sagt die stellvertretende Parteivorsitzende der CDU, die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie groß die Veränderungen nach dem Rücktritt von Jens Spahn ausfallen können, hier in den Themen des Tages. Heute am 20. Juli. Der 20. Juli steht für den Mut, sich einer Diktatur entgegenzustellen, auch unter Einsatz des eigenen Lebens. Vor 82 Jahren scheiterte das Attentat auf Adolf Hitler. Mehrere Beteiligte wurden noch in derselben Nacht im Berliner Bendlerbock erschossen. Dort fanden auch heute die zentralen Gedenkveranstaltungen der Bundesregierung statt. Am Rande kam es dabei zu einem Streit über einen Kranz der AfD-Bundestagsfraktion. Ein Großneffe des Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer wollte ihn entfernen. Sicherheitsmitarbeiter griffen ein. Es kam zu einem Handgemenge. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand aber die Erinnerung an den Mut der Widerstandskämpfer und an die Verantwortung jedes Einzelnen für die Demokratie. Isabel Karras hat das Gedenken begleitet.
Musik, Reden, Kranzniederlegung. Auch wenn der Ablauf jedes Jahr ähnlich ist, der Ort, an dem die Bundesregierung an die Widerstandskämpferinnen und Kämpfer gegen das NS-Regime erinnert, verliert nie etwas von seiner Wirkung. Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien sagt:
Der Bendlerbarock ist ein Ort, an dem aus Haltung eine mutige Tat wurde. Ob unsere Generation oder nachfolgende Generation je vor einer vergleichbaren Entscheidung stehen werden, wir wissen es nicht.
Vor 82 Jahren, am 20. Juli 1944, haben Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter versucht, Adolf Hitler zu töten und das NS-Regime zu stürzen. Der Versuch scheiterte. Stauffenberg und andere Beteiligte wurden noch in derselben Nacht im Bendlerblock erschossen. Aus dem Widerstand, den sie und andere geleistet haben, zieht Prien folgende Lehre.
Eine Demokratie bleibt nur dann stark, wenn genügend Menschen den Mut haben, sich einzubringen. Lange. Bevor außergewöhnlicher Mut erforderlich wird.
Wer Widerstand gegen das NS-Regime geleistet hat, gehörte dabei längst keiner Gruppe mit einer gemeinsamen politischen Überzeugung an. Daran erinnert der Vorstandsvorsitzende der Stiftung 20. Juli 1944, Robert von Steinau-Steinrück.
Die Gegnerschaft zu Hitler einte Menschen, die sich in normalen politischen Zeiten vermutlich nicht einmal auf der Straße gegrüßt hätten.
Für Karin Prien ist Widerstand auch Teil ihrer eigenen Familiengeschichte. Ihr jüdischer Großvater habe die Verfolgung durch die Nationalsozialisten mit viel Glück und dank der Hilfe sogenannter stiller Heldinnen und Helden überlebt.
Dass es Menschen gab, die diesem Unrechtsregime widerstanden, war auch für meine Familie überlebenswichtig.
Haltung entstehe lange vor der Bewährungsprobe. Sie beginne im Alltag, in Familien, in der Schule, in Vereinen und Betrieben, sagte die CDU-Politikerin. Gerade deshalb müsse Erinnerung lebendig bleiben und auch Menschen erreichen, die keinen persönlichen Bezug zur NS-Zeit mehr haben.
Erinnerung, ja, braucht zeitgemäße Formen. Digitale Technologien können dabei helfen und Geschichte neu zugänglich machen. Doch sie werden nicht die persönliche Auseinandersetzung, übrigens auch mit den Nachkommen der Opfer und die Begegnung mit authentischen Orten, ersetzen.
Eine Nachfahrin ist Valerie Riedesel, Enkelin eines Widerstandskämpfers vom 20. Juli 1944. Sie richtet den Blick vor allem auch auf die Gegenwart.
Auch heute finden bei uns zunehmend politische Äußerungen einen Widerhall, die den Rechtsstaat und die Würde des Menschen angreifen. Umso lebendiger bleibt daher die Mahnung unserer Toten, Gewalt und Unrecht zeitig zu widerstehen.
An der Gedenkfeier nahm auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD teil. Den Abschluss bildete das traditionelle Gelöbnis der Bundeswehr am Bendlerblock.
Isabel Karras über das Gedenken an den Widerstand vom 20. Juli 1944. Großbritannien hat einen neuen Premierminister. König Charles hat Andy Burnham heute offiziell ernannt. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester folgt auf Keir Starmer, der ja zurückgetreten war, nachdem seine Umfragewerte immer schlechter wurden. Labour die Kommunalwahlen verloren hatte und daraufhin auch der Widerstand in der eigenen Fraktion größer wurde. Und damit ist Andy Burnham der bereits 7. britische Regierungschef innerhalb von fast 10 Jahren. Über das konnte ich mit unserer London-Korrespondentin Franziska Hoppen sprechen und habe gefragt, Andy Burnham hat heute ja gleich seine erste Rede als Premierminister gehalten. Was hat er den Britinnen und Briten versprochen?
Ja, erstmal hat er gesagt, dass ihm bewusst sei, dass er der siebte Premier in den letzten 10 Jahren sei und dass die Leute zu Hause die Nase voll hätten von alledem. Und deshalb hat er auch nichts weniger versprochen als ein neues politisches Modell und ein neues Wirtschaftsmodell. Also das heißt, die Leute sollen wieder mehr Luft zum Atmen haben, sagt er. Das Leben soll wieder bezahlbarer werden. Und zu seinen Zielen für die nächsten 10 Jahre gehören, dass Dinge wie Wasser, Energie, Wohnungsbau und Nahverkehr wieder stärker unter die Kontrolle der öffentlichen Hand kommen. Er will die Obdachlosigkeit besiegen, mehr Dezentralisierung und auch mehr junge Menschen in den Arbeitsmarkt kriegen. Wie genau, hat er allerdings erstmal ausgelassen. Und ich würde sagen, eine Sache, die noch bemerkenswert war, der hat wahnsinnig frei gesprochen. Das ist gleich allen aufgefallen. Der hatte gar keine Kanzel, gar keinen Rednerpult, sondern hat da nur mit Mikrofon gesprochen. Also die Rede war von einer neuen Lockerheit in der Downing Street.
Burnham wird ja wegen seiner Popularität in Manchester auch König des Nordens, King in the North genannt. Game of Thrones-Fans hören da die Bewunderung raus. Er gilt seit Wochen als Hoffnungsträger für Labour. Worauf gründet sich denn diese Hoffnung?
Genau, also er war 9 Jahre lang Bürgermeister in Greater Manchester und das hat ihn zum beliebtesten Labour-Politiker im Land gemacht. Denn er hat der Region in dieser Zeit zu wirtschaftlichem Aufschwung verholfen. Er selbst spricht von wirtschaftsfreundlichem Sozialismus, von dem sowohl Staat als auch Unternehmen profitieren sollen. Ein Beispiel, er hat den Nahverkehr in Manchester sehr vereinfacht, also Buslinien unter öffentlicher Kontrolle. Stadt legt Linien und Tarife fest und die Unternehmen fahren die Busse. Und diesen Namen King of the North, den hat er bekommen, weil er diesen vermeintlich abgehängten Norden immer gegenüber London verteidigt, sich dafür eingesetzt hat. Er spricht ja auch eben ganz stark über mehr Dezentralisierung. Also er gilt als Macher, als nahbarer Politiker, der weiß, wie sich die abgehängten Leute fühlen. Und das ist genau die Hoffnung, dass er diese Leute auch als Premier wieder einfangen kann.
Das hat Keir Starmer ja vielleicht auch geahnt, wie sich die Menschen fühlen. Also was wird dann unter ihm, unter Burnham tatsächlich anders als unter Keir Starmer?
Ja, das ist jetzt die große Frage, wie viel von seinem Stil und seinen Idealen kann er sich beibehalten, wenn er dann mit der Realität des Regierens konfrontiert ist. Was wir raushören bei ihm, ist ein starker Fokus auf der Innenpolitik, besonders starker Fokus eben auf dem Senken der Lebenshaltungskosten, wie auch auf der Dezentralisierung und ein anderer Ton beim Thema staatlicher Einfluss auf die Grundversorgung. Starmer war da eher pragmatisch mit privaten Anbietern unterwegs, aber Burnham sagt eben, nee, mehr unter öffentliche Kontrolle, was Wasser, ÖPNV etc. Und dann, wie gerade gesagt, es fällt eben auch auf, das alles trägt er sehr viel lockerer und nahbarer vor.
Aber all das, was er sich vornimmt, zum Beispiel will er ja morgen erste Entlastung bei den Lebenshaltungskosten vorstellen. Woher soll das Geld dafür kommen?
Im Detail ist das noch nicht klar, aber der Tenor wird wohl eher Umschichtung sein statt neue Schulden. Also es gibt zum Beispiel Berichte, dass das von Starmer geplante digitale Identitätssystem gestrichen würde. Die Mittel, die dafür vorgesehen waren, die könnte man dann eben für diese Maßnahmen verwenden, um die Lebenshaltungskosten zu senken. Das Problem ist wirklich, dass Burnham sich an die fiskalischen Regeln halten will, dass er keine neuen Steuererhöhungen anstrebt und dass da deshalb auch ziemlich wenig Spielraum da ist.
Burnham ist ohne Parlamentswahl ins Amt gekommen. Wie groß ist der Druck, sich da bald ein eigenes Mandat von den Wählerinnen und Wählern zu holen?
Also die Rechtspopulisten von Reform UK, die sprechen sich für eine Neuwahl aus. Und natürlich gibt es Bürger, die das total skeptisch sehen, dass da ständig wer Neues an der Spitze ist, ohne dass sie ihm das Mandat gegeben haben. Aber Burnham ist eben auch kein Ausnahmefall, denn verfassungsrechtlich ist das völlig legitim, dass ein Regierungschef während der laufenden Legislaturperiode durch so einen Führungswechsel ins Amt kommt. Und Burnham hat auch erkennen lassen, dass er keine vorgezogenen Neuwahlen anstrebt.
Du hast gerade Reform UK angesprochen. Genau aus dieser rechten Richtung kommt ja der große politische Druck auch auf Labour. Hat Burnham das Potenzial, Nigel Farage tatsächlich Wähler abzunehmen?
Also man muss sagen, Reform UK führt zwar in den Umfragen, aber die Wählerinnen und Wähler verliert Labour an die Grünen und an die Liberaldemokraten, denen die Partei nicht mehr links, nicht mehr sozialdemokratisch genug war. Die Meinungsforscher sind sich hier eh einig, dass die Reformwähler schwer abzuwerben sind. Wenn Labour wieder mehr Zuspruch gewinnen will, dann indem sie diese Wähler ansprechen, die ihnen am linken Rand verloren gehen. Und das scheint man Burnham in der Tat zuzutrauen, der ja auch diesen gewissen Populismus bedient, also diese Erzählung vom abgehängten Norden gegen die Londoner Elite. Denkbar, dass er eben gerade da, wo sich nicht mehr viele abgeholt fühlen, neuen Zuspruch bekommen könnte.
Andy Burnham hat außenpolitisch bislang wenig Erfahrung, aber genau das war die Bühne von seinem Vorgänger, von Keir Starmer. Und das ist auch nicht unwichtig für die Ukraine, überhaupt für die europäische Politik. Was könnte sich da verändern?
Bei diesem Thema hat er sich sehr zurückgehalten. Also bisher hat er sich nur öffentlich für Labours Politik in Bezug auf Gaza entschuldigt. Er hat gesagt, dass er weiterhin ein gutes Verhältnis mit US-Präsident Trump anstrebt und auch Starmers Kurs in Sachen NATO und Nuklearabwehr beibehalten will. Aber zu einem möglichen Wiedereintritt in die EU, das war ja auch nochmal Thema, so in den letzten Wochen und Monaten hat er sich nur sehr verhalten geäußert. Der Fokus derzeit ganz klar liegt auf der Innenpolitik. Wie es mit Deutschland, der EU, der Koalition der Willigen weitergeht, das bleibt abzuwarten.
Soweit unsere Korrespondentin Franziska Hoppen zum Neuen. Heute hat der König Großbritanniens neuen Premier ernannt. Andy Burnham folgt auf Keir Starmer. Auch das ein Thema des Tages. 39 Tage, 104 Spiele. Die größte und längste Fußball-WM der Geschichte ist vorbei und Spanien krönt sich als Weltmeister. 16 Jahre nach dem ersten Triumph in Südafrika trägt die Nationalmannschaft jetzt den zweiten Stern und es ist ein Titel, ohne den einen alles überragenden Helden, sondern die spanischen Zeitungen feiern vor allem die Geschlossenheit der Mannschaft. Wie erlebt Spanien diesen Triumph und was hat Spanien überhaupt den anderen großen Fußballnationen derzeit so voraus? Nicolas Buschlüter beobachtet für uns die Feierlichkeiten in Madrid. Wie wurden die Weltmeister denn heute empfangen?
Also die Party wird enorm sein. Angekommen sind die Weltmeister am Barajas-Flughafen von Madrid um 14.30 Uhr. Da hat man ihnen doch angemerkt, dass die Augenringe ungefähr so dick waren wie manche Wade von den Spielern. Also die sind etwas wackelig die Treppe runtergekommen. Und da gab es dann zwar das standesmäßige Familienfoto, aber danach haben sie sich zurückgezogen in ein Hotel, um sich frisch zu machen für das, was noch kommt. Und das ist ganz schön aufwendig, nämlich um 17.30 Uhr geht es erstmal in den königlichen Zarzuela-Palast. Da wird die Königsfamilie sie empfangen. Dann geht es zum spanischen Ministerpräsidenten. Und dann um 19.30 Uhr wird es richtig heftig, in Anführungszeichen. Dann kommt der große Triumphzug durch die Madrider Innenstadt in einem offenen Doppeldeckerbus. Der wird naturgemäß oder traditionell wahrscheinlich sich nur sehr langsam fortbewegen können, denn es werden bis zu 1 Million Fans erwartet, die die Straßen säumen werden. Und das Ganze soll dann gipfeln in einer großen Party um 19 Uhr am Cibeles-Brunnen, dort wo Real Madrid normalerweise auch seine Titel feiert. Da wird es dann die große Sause geben.
Noch im März schimpfte der US-Präsident, Spanien sei furchtbar. Und vor wenigen Tagen sagte er dann, wir stellen den Handel mit Spanien ein, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Jetzt musste Donald Trump ausgerechnet die Mannschaft seines Lieblingsfeindes in Europa zum Weltmeister küren. Wie wichtig ist denn genau dieser Weltmeistertitel in den USA für die spanische Seele?
Ja, der letzte WM-Titel ist ja 16 Jahre her, haben Sie ja gesagt. Es gibt also viele neue spanische Fans, die haben den ersten WM-Sieg gar nicht erlebt, sondern jetzt zum ersten Mal diesen hier 16 Jahre später. Dann kommt noch hinzu, Spanien ist natürlich ein fußballverrücktes Land und beim WM-Sieg können alle Fans jubeln in Spanien, nicht nur die Erfolgsverwöhnten aus Madrid und Barcelona. Und auch alle Fans können jubeln, egal welcher Politikrichtung sie angehören, denn politisch gesehen ist Spanien gerade ziemlich gespalten. Also der Sport hat ja auch was Integratives und abgesehen davon war der Spielverlauf ja gestern bei dem Finale auch ziemlich einseitig. Also Argentinien hat kaum eine Chance gehabt. Der Sieg Spaniens war also hochverdient und das kann man ja auch feiern.
Ja, mal abgesehen vom holprigen Start mit dem Unentschieden gegen Kap Verde präsentierte sich Spanien so als kompletteste, als geschlossenste Mannschaft dieses Turniers. Aber auch schon davor, 9 Endspiele hat Spanien in den vergangenen 18 Jahren bestritten. Sie sind jetzt Weltmeister, sie sind Europameister, sie sind Olympiasieger. Sie sind bei den Frauen Weltmeister und auch beim Champions-League-Finale, Paris gegen Arsenal, sind 2 Spanier die Cheftrainer. Woher kommt diese absolute Dominanz?
Ich würde sagen, Spanien spielt seit Jahrzehnten mit dem gleichen System, das auf Ballbesitz beruht, durch alle Kategorien hinweg, also auch Jugend und auch bei den Frauen. Und das lernt auch schon die Jugend, dieses System. Das ist längst nicht mehr nur Tiki-Taka, das ist auch sehr vertikal geworden, das Spiel, wenn es so verlangt. Das Primat bei Spanien ist einfach das System und nicht die Einzelspieler. Wenn es also verletzte Spieler gibt, dann werden die fast 1:1 ersetzt. Und das macht das spanische Spiel krisenfest und sehr schwer zu knacken. Und diese Konstanz schaffen die meisten Gegner bis heute nicht.
Dann danke ich erstmal für diese Einschätzung. Nicolas Buschlüter beobachtet für uns die Meisterfeierlichkeiten in Madrid. Spanien feiert seine Weltmeister und damit enden auch die Themen des Tages. Heute